Guten Tag, ich begrüße Sie zu einer Freak-Radiosendung aus dem Radiocafé. Unser Thema ist heute tierisch gut, wenn Tiere zu Therapeuten werden. Meine Gäste sind Helga Witter vom Verein Tiere als Therapie und Sophie Fischer vom Verein Emotion Equotherapie. Mein Name ist Margarete Endel. Tiere sind unsere Begleiter, unsere Gefährten. Sie trösten uns, wenn es uns schlecht geht. Wir haben Spaß mit ihnen, wenn es uns gut geht. Sie sind unsere besten Freunde oft. Aber können Tiere denn wirklich Therapeuten sein? Was ist denn das Besondere an Tieren? Sophie Fischer, Sie arbeiten mit Pferden. Warum?
Die Warum ist eine gute Einstiegsfrage gleich. Ich arbeite mit Pferden, weil ich einfach von Kind an mit Pferden zu tun hatte, da hineingerutscht bin. Später dann sehr viel mit Menschen mit Behinderung, mit Kindern, mit Jugendlichen, da sozusagen auch erlebt habe, wie ist es mit Mensch und Pferd gemeinsam zu arbeiten und mich dann entschlossen habe, das zum Beruf zu machen und mit 3 Kolleginnen gemeinsam den Verein Emotion gegründet habe, ist ein Verein für therapeutisches Reiten. Das heißt, es geht um Therapie mit Pferden und ist ein Projekt, das sehr großen Erfolg gebracht hat, das sehr stark gewachsen ist und mittlerweile haben wir 17 Therapiepferde im Otto-Wagner-Spital auf der Baumgartner Höhe und in der Woche kommen circa 300 Kinder und Jugendliche zu uns mit verschiedensten Schwierigkeiten, denen wir einfach da mit den Pferden zur Seite stehen und da tagtäglich irgendwie auch erleben, dass das wirklich eine sehr schöne Arbeit ist, die großen Erfolg hat und das gerne weiter ausbauen möchten und wollen.
Bei Ihrer Art von Therapie geht es nicht um das Reiten per se, glaube ich. Also es ist keine Hippotherapie, sondern die Pferde sind die Therapeuten mit den Kindern. Wie geht das genau?
Also ist ein bisschen kompliziert, vielleicht ich hole ganz kurz aus. Also es gibt die Hippotherapie in Österreich, das ist sozusagen Physiotherapie auf dem Pferd. Da geht es sehr stark ums Reiten, um die Bewegung, um die Verbesserung der eigenen Bewegung, also von den Kindern, Jugendlichen oder von den Erwachsenen durch das Reiten. Bei der Equotherapie geht es um die Beziehung vor allem zwischen Mensch und Pferd. Das heißt, es kommen Kinder zu uns, die sehr schwierige Lebenssituationen haben, die eine schwere Krankheit haben, die psychisch, emotional sehr stark belastet sind, wo es jetzt weniger darum geht, die körperlichen Fähigkeiten zu verbessern, sondern wo es wirklich darum geht, diese Kinder aufzufangen, da zu sein, sie fürs Leben stark zu machen, trotz den Schwierigkeiten, die sie mitbringen und die einfach ihre Lebenssituation eben für sie bereit hat. Das heißt, wir arbeiten auch auf dem Pferd, die Kinder reiten natürlich auch, weil das ein sehr schönes Erlebnis ist und einfach etwas sehr Bewegendes im wahrsten Sinn des Wortes für die Kinder. Aber es geht sehr stark auch um die Beziehung zum Pferd und die muss nicht immer von oben aus stattfinden. Das heißt, es geht um die Kontaktaufnahme, um einfach Einfühlungsvermögen üben. Manche Kinder tun sich da sehr schwer, die einfach auch in der Beziehungsfähigkeit sehr große Probleme haben, da wirklich zu üben, wie kann ich auf den anderen eingehen, wie kann ich auf ein Pferd eingehen, was kann mir ein Pferd sagen, wie kann ich mit dem Pferd in Kommunikation kommen, mit ihm sprechen. Also da geht es sehr viel um Abstimmung und um wirklich in Kontakt, in Beziehung sein, von allen Richtungen, Winkeln, also von oben, unten, von überall.
Helga Witter, Sie arbeiten mit verschiedenen Tieren, mit Hunden, Katzen, Kaninchen. Was machen Sie genau?
Ich bin Geschäftsführerin beim Verein Tiere als Therapie. Ich mache seit 30 Jahren in diesem Themenbereich sehr vieles. Das heißt, wir haben vor 30 Jahren sehr klein angefangen. Gott sei Dank hat sich diese ganze Entwicklung im ganzen tiergestützten Interventionsbereich sehr, sehr geändert. Es gibt jetzt hunderte Studien aus dem In- und Ausland, die sagen, dass das was nutzt, dass es was bewirkt. Ich persönlich arbeite auch selber mit meinen Tieren. Ich habe 3 Hunde, 3 geprüfte Hunde, wobei allerdings einer in Pension gegangen ist, jetzt mit 15 Jahren. Ich habe auch 2 Katzen. Einer ist aktiv, der andere ist noch in Ausbildung, heute gerade vormittags zum Training in einem Pensionistinnenheim gewesen. Ich habe in sehr vielen Bereichen gearbeitet, seit 30 Jahren in einem Altenheim, also in einem geriatrischen Zentrum. Ich habe aber auch im AKH, ich habe auf der Wachkoma-Station mit meinen Tieren gearbeitet, mit autistischen Kindern.
Sie haben gerade Ihre Katze erwähnt oder eine Ihrer Katzen, ja, die in Ausbildung ist. Wie soll man sich das vorstellen, eine Katze in Ausbildung?
Bei den Katzen ist es schwieriger. Also wir vom Verein Tierärztherapie haben eine wirklich, wie ich meine, sehr, sehr gute Ausbildung für Hunde. Wir haben ungefähr einmal im Jahr eine Ausbildung für Kleintiere, wo auch Katzen reinfallen. Aber mit Katzen muss man auch sehr viel selber trainieren. Ja? Also das fängt an, dass man sie natürlich aus einem Wurf eine sehr gut auf Menschen sozialisierte Katze nimmt. Und dann versuche ich natürlich Autofahren, immer kurze Stücken mit sehr viel Leckerli oder auch diesen Katzenkorb mit Leckerlis bestücken. Das hoffentlich so weit bringen, dass die auch gerne mit dem Auto fährt, dass sie also dann auch weiter mit. Ich war zum Beispiel im Pensionistinnenhaus, wo sie dann auch gestreichelt wurde, gefüttert wurde, aber nur sehr kurz. Das wird immer nur sehr kurz und wird dann mit der Zeit halt länger.
Sie gehen in Pensionistenheime, sagen, ja, Sie jetzt gerade. Ja. Sind da die Tiere mehr als nur Kuscheltiere?
Ja, das kann man tatsächlich sagen. Es gibt natürlich auch hier diese Unterschiede. Also wir unterscheiden natürlich schon auch sehr genau, welche Ausbildung der Mensch hat. Ja? Es ist für uns ganz wichtig, die Ausbildung des Menschen. Es gibt einen Universitätslehrgang an der VetMed, den wir betreuen. Das ist eine Ausbildung, eine zweijährige, zur akademisch geprüften Fachkraft für tiergestützte Therapie. Und dann braucht man noch ein geprüftes Tier. Also auch die Tiere müssen geprüft sein. Das ist uns ganz wichtig, weil es zum Beispiel auch bei sehr vielen Menschen haben wir bemerkt, dass die ihre Tiere nicht wirklich gut lesen können. Das heißt, wenn ich einen Hund habe und der will eigentlich das jetzt vielleicht gar nicht mehr weiter dort sein, dann haben ganz viele Leute das nicht wirklich erkannt. Und das ist uns deshalb auch wichtig, weil das ein gleichberechtigter Partner ist. Also unsere Tiere sind gleichberechtigte Partner mit ihren Ansprüchen und ihren Forderungen an uns. Und wir müssen sie aber nur erkennen können. Und deshalb ist uns auch sehr wichtig, dass unsere Kursteilnehmerinnen sehr genau die Körpersprache zum Beispiel des Hundes oder eben in den Spezialkursen, die der Katze oder des Kaninchens lernen. Damit man sagen kann, aha, jetzt geht's meinem Tier vielleicht gerade nicht so gut, deshalb muss ich entweder was anders machen. Tiere sind ja sehr oft eigentlich so ein Einstieg. Wenn ich wohin komme, in so ein Altenheim, dann so, oh, das ist aber eine nette Katze oder das ist aber ein netter Hund. Und damit habe ich schon diesen Kontakt, der oft sehr schwer ist. Ja, bei Kindern auch so. Bei fremden Menschen, speziell Kinder, die schwierige Lebenssituationen hinter sich haben, oft enttäuscht wurden, ja, von Menschen und vielleicht misstrauisch geworden sind, warum sollen die überhaupt auf Menschen zugehen? Also ich habe selbst den Universitätslehrgang gemacht und habe da als Projekt in einem sonderpädagogischen Zentrum gearbeitet und eine Studie gemacht mit einer Psychologin zusammen. Und da haben wir zwei Gruppen gehabt. Eine Gruppe wurde mit Hunden besucht und die andere ohne. Das waren jeweils vier Kinder, also drei Kinder zwischen 7 und 9 und ein Jugendlicher. Also eine Versuchsgruppe dazu. Und das waren Kinder, die großteils als gemeingefährlich eingestuft wurden. Jetzt stellen Sie sich vor, was ist einem 7-jährigen Kind passiert, dass es einfach so ist. Das Kind ist also fürchterlich enttäuscht worden oder in irgendeiner Form sehr schlecht behandelt worden. Aber wir haben also auch nicht zuletzt in dieser Studie gesehen, dass zu dem Tier hat das Kind Vertrauen gehabt. Und über dieses Tiervertrauen kann man dann wieder auch Vertrauen zum Menschen bekommen.
Arbeiten Sie dann mit dem Kind selber oder macht das das Tier?
Nein, also wir arbeiten im Team. Meine Hunde, meine Katzen, also wir sind ein Team. Uns gibt es nicht allein. Aber natürlich macht mein Hund sehr viel. Tiere haben eben diese herrliche Fähigkeit, dass sie über Körpersprache und über Emotion mit den Menschen kommunizieren. Ich habe mit einem Kind im AKH gearbeitet, das nach einem sexuellen Übergriff dort auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie schon fast ein Jahr stationär gewesen ist. Ich habe mit meinem Hund, speziell einer meiner Hunde, ist so toll auf Kinder sozialisiert, eine ganz glückliche Konstellation. Es gibt nichts Größeres für diesen Hund, als mit Kindern zu arbeiten. Und dieser Hund hat sich also dann das Vertrauen dieses Mädchens so rasch erarbeiten können. Zu Menschen hat es ganz mehr gegeben, aber zu diesem Hund hat es ganz schnell wirklich eine Vertrauensbasis gegeben. Es ist auch dieses Annehmen des Kindes, so wie es ist, obwohl Tiere müssen schon darauf trainiert werden, auch in Altenheimen oder bei Menschen mit Behinderungen, dass es Gehhilfen gibt, dass es in Altenheimen Menschen gibt, die inkontinent sind. Also das müssen Tiere schon lernen. Man kann nicht jeden Hund nehmen und irgendwo hinstecken. Also das, auch das Bitchen muss wirklich trainiert werden. Aber in diesem Fall hier mit diesem einen Mädchen war es dann so, dass wir circa nach 6 bis 8 Wochen das Kind, das vorher die Station nicht verlassen hat. Sie hat sich einfach nicht getraut. Mit dem Hund an der Leine hat sie sich aus der Station getraut. Also das war eine phänomenale Leistung und die hat also zu, würde ich sagen, 90% der Hund vollbracht. Es war einfach wirklich, die zwei haben sich so gemocht, wir haben miteinander gespielt, wir haben Suchspiele gemacht oder auch Spiele, wo das Mädchen, das war 14, wo das Mädchen einfach auch Selbstbewusstsein tanken konnte, wo sie mit dem Hund Tricks eingeübt hat und das hat auf einmal funktioniert. Viele dieser Kinder haben ja wirklich so wenig Selbstbewusstsein, weil man ja ständig mit ihnen schimpft oder sagt, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Und da hat sie gesehen, ah, das funktioniert, das kann ich. Und damit ist ihr Selbstbewusstsein unglaublich gestiegen. Also das war damals wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte.
Sophie Fischer, Sie haben auch von sehr traumatisierten Kindern erzählt, die mit den Pferden einen Kontakt aufnehmen dann und auf eine gewisse Weise Heilung oder Trost erfahren. Sie arbeiten auch mit krebskranken Kindern, glaube ich. Wie läuft das genau?
Also es kommen sehr viele unterschiedliche Kinder zu uns. Das eine sind eben Kinder mit sehr schweren Erkrankungen, also wie zum Beispiel Krebs. Das andere sind manchmal Kinder, die schwere Traumatisierungen hinter sich haben oder auch sehr schwere Unfälle hinter sich haben. Also wir betreuen zum Beispiel einige, also hat sich so eine Zusammenarbeit zwischen dem Spital und uns auch ergeben, dass wir gefragt wurden, ob wir mit einem Wachkoma-Patienten etwas machen wollen oder die Eltern eigentlich auf uns zugekommen sind und wir da am Anfang auch wenig Idee jetzt hatten, wie man da mit, also Wachkoma heißt einfach ein sehr stark bewegungseingeschränkter Mensch, der nach außen, also kaum wahrnehmbar interagieren kann oder in Kommunikation treten kann, zumindest für uns Menschen. Da war es sehr faszinierend zu beobachten. Also das war ein junger Mann, der selber auch als Kind oder als Jugendlicher eigentlich Tiere zu Hause gehabt hat, da schon einfach sehr viel Nähe zu Tieren da war, was uns auch die Eltern gesagt haben. Und wir dann gesagt haben, gut, wir probieren das, wir gehen mal mit den Pferden zur Station. Mit den Pferden ist es natürlich schwieriger, als mit Hund oder Katze auf die Station zu gehen. Im Otto-Wagner-Spital hat sich dann so angeboten, dass wir das einfach im Garten, im Pavillon-Garten machen konnten und da irgendwie so einen ersten Kontakt wirklich vom Krankenhausbett, das hinausgeschoben wurde, möglich war. Und es war da einfach faszinierend, wie viel das Pferd auslöst durch den Kontakt. Einfach ein riesengroßes Tier, das anscheinend etwas im Menschen anspricht. Und da war es auch so. Also es war einfach mit diesem jungen Mann damals so, dass der lange Zeit natürlich auf dem Wachkoma-Pavillon war, aber so schrittweise wir wöchentlich, manchmal zweimal in der Woche die Besuche gemacht haben, bis es dann soweit war, dass er zum ersten Mal die Hand ausgestreckt hat, weil er das Pferd berühren wollte, was ein Wahnsinn war, weil es einfach in der Physiotherapie alles sehr schwierig, sehr langsam. Wachkoma heißt, ich muss alles neu lernen, vom Schlucken übers Reden, übers eben dann wieder irgendetwas greifen können. Und da hat man einfach gesehen, dass wirklich die Faszination vom Pferd und dieser Wunsch, das Pferd zu berühren, mit ihm in Beziehung zu treten, da Unglaubliches freisetzt an Energie und an Willen. Und wir haben auch in weiterer Folge immer wieder mit Wachkoma-Patienten auch arbeiten dürfen, ja, wo es dann bei einer Frau dann auch die ersten Schritte am Pferd anhaltend gemacht hat. Und die hat sich mittlerweile auch sehr gut erholt, hat sehr viele Dinge wieder erlernen können. Und ich habe jetzt vor kurzem erst mit ihr geredet oder sie hat erzählt, dass sie sozusagen zum Pferd viel mehr Vertrauen hatte als zum Physiotherapeuten, weil da weiß sie, das Pferd wiegt 500 Kilo, da kann sie sich getrost anhalten mit aller Kraft, das bricht nicht zusammen. Und das ist natürlich dann das andere, was die Pferde mitbringen, einfach diese Stärke, von der man auch als Mensch profitieren kann und auf die man vertrauen kann.
Wie ist das Leben von diesem einen jungen Mann weitergegangen im Wachkoma?
Wachkoma ist etwas, wo man natürlich nicht irgendwann aufsteht und es ist wieder alles erledigt. Da ist sehr unterschiedlich, was für Spätfolgen oder welche einfach Gehirnregionen sind verletzt worden, beeinträchtigt. Es sind Stadien der Besserung da, also so, dass es eben dann, also der junge Mann wird nicht mehr gehen lernen, weil dieses Zentrum einfach zu verletzt und zu zerstört ist im Gehirn. Aber jetzt zum Beispiel sind wir so weit, dass er mittlerweile einfach reiten kann, aufsteigen kann und da ein lebenslanges Lernen aber wahnsinnig gerne zu den Pferden kommt und eben diese Motivation, die ihn da zum ersten Mal veranlasst hat, die Hand wirklich auszustrecken oder die ihm die Kraft gegeben hat, nützt er halt auch da dann weiter, dass man einfach eben ja zum ersten Mal auf dem Pferd sitzen hat, sich die Hüfte wieder so bewegt, wie wenn er gehen würde. Man weiß es im Prinzip nicht, vielleicht schafft er es auch wieder gehen zu lernen, aber da sozusagen ist es einfach so, dass ja mit den Pferden sehr viel und sehr schnell weitergeht. So ein großes Wollen auch von den Menschen ist, bei den Pferden etwas zu schaffen und etwas zu erreichen.
Eine Reiterin hat mir einmal erzählt, dass sie, wenn sie genervt ist und gestresst ist, eigentlich gar nicht zu ihren Pferden gehen braucht, weil die wollen das nicht. Also sie muss schon entspannt hinkommen, um wirklich reiten zu können. Aber ja. Wie ist das, wenn das Kind gestresst ist und genervt? Wie reagieren da die Pferde?
Also Pferde haben da ganz feine Rezeptoren, was eben gerade also emotionale Spannung, Stress, Unwohlsein anlangt. Das stimmt auf jeden Fall. Bei den Pferden in der Therapie ist es natürlich so, ich muss einfach ausgebildete Pferde haben, die damit auch umgehen können. Dann muss ich als Therapeut auch damit umgehen können. Das heißt, ich bin einfach auch dafür verantwortlich, dass ich bei manchen Dingen einschreite, dass ich da das Pferd auch schütze vor einfach zu großem Unwohlsein. Stress ist jetzt etwas, was noch niemanden aus der Bahn wirft, auch kein Pferd aus der Bahn wirft. Aber wenn einfach Aggression im Spiel ist, ist das auch einfach etwas, was man wirklich kritisch da in der Therapie mit dir betrachten muss, dass ich da eigentlich als Therapeut auch die Aufgabe habe, der Vermittler zwischen beiden zu sein. Und sonst ist es natürlich so bei den Pferden, es ist nicht jedes Pferd geeignet, weil nicht jedes Pferd kann mit dem Stress umgehen. Es gibt Pferde, die sich einfach leichter stressen lassen, so wie Menschen. Es ist nicht jeder der geduldigste Lehrer oder der geduldigste Therapeut. Das heißt, ich muss da natürlich auch schauen, dass das Pferde sind, die mit dem leichter umgehen können und dann in der Ausbildung nochmal sozusagen das Ganze perfektionieren, dass sie auch da mit gestressten oder geängstigten oder Menschen mit sehr großer Anspannung gut zurechtkommen und denen auch so weit helfen können, dass sie selber mit der Anspannung besser umgehen lernen können.
Helge Witter, Tiere sind ja, oder sagen wir Hunde, sind ja auch oft aggressiv. Das lesen wir oft in der Zeitung. Wenn ein Kind aggressiv ist, weil es halt mit bestimmten Spannungen nicht gut umgehen kann oder die Aggressivität halt in dem Augenblick ausleben will, wie geht das zusammen mit einem Hund, der eigentlich auch das Potenzial hat zu beißen?
Ja, ich habe auch das Potenzial zu beißen übrigens, ja.
Nicht so heftig vielleicht.
Ich glaube, da muss man sich einmal grundlegend etwas klar machen. Es ist in etwa so ähnlich, wie Frau Fischer gerade gesagt hat. Erstens einmal werden unsere Tiere vorbereitet. Deshalb ist eine gute Ausbildung wichtig, dass ein Tier lernt, mit dem Stress umzugehen. Es ist ja oft nicht nur Aggression, es kann ein spastischer Krampf oder irgendwas sein, der plötzlich ist. Und jemand, der gerade gestreichelt hat und kriegt dann sowas, der hängt dann auch so im Fell. Ja? Also deshalb müssen die Tiere das akzeptieren, beziehungsweise sie müssen so viel Vertrauen in den menschlichen Teil des Teams haben, dass sie wirklich dieses Vertrauen, dieses Band ist so wichtig. Das ist bei all diesen Sachen, es ist bei ihren Pferden wahrscheinlich genau das Gleiche. Dieses, wenn sie das sagt, dann wird schon passen. Und natürlich passe ich auf und versuche mein Tier dann sofort aus so einer Situation zu holen. Die kommen immer wieder. Und zwar, das sind Menschen, die das nicht absichtlich machen, sondern weil das in ihrem Krankheitsbild ist. Aber zu Ihrer ersten Frage. Grundsätzlich ist der Hund, kommt ja vom Wolf und in seinem sozialen Rudel vermeidet auch der Wolf jede Form von körperlicher Beschädigung. Kämpfe untereinander würden das Rudel unglaublich schwächen und auch selbst diese Unversehrtheit, weil wenn ich gebissen bin, eine Wunde habe und ich bin jetzt der Wolf oder ein wilder Hund, ja, dann ist das vermutlich mein Todesurteil. Deshalb gibt es ja gerade bei Hunden so viele Signale, so viele körpersprachliche Signale, um Konflikte zu entschärfen. Und deshalb auch wieder, wie wichtig es ist, das zu erkennen. Und wenn wir leider immer wieder mal von einem Unfall hören, und damit das klar ist, jeder einzelne dieser Unfälle ist einer zu viel. Kinder haben, wenn sie sehr klein sind und noch dazu auf der Höhe von einem Hund, es gibt Studien dazu, dass zum Beispiel kleine Kinder so mit 2 Jahren einen Hund, der droht, der die Zähne schon so fletscht, dass die das als Lächeln interpretieren. Wenn hier jetzt nicht ein Erwachsener dabei ist, der hier sofort einschreitet, dann kann es natürlich manchmal zu solchen Unfällen kommen. Aber in 99,9% der Fällen sind alle Hunde bestrebt, keinen körperlichen aggressiven Kontakt aufzubauen. Also diese Fälle, wo es passiert, die sind eigentlich auf mangelnde Sorgfalt der Erwachsenen zurückzuführen. Und es gibt keine latente Aggression. Also das müsste schon ein Hund sein, der vielleicht krank ist, der vielleicht irgendeine Gehirnfunktion nicht in Ordnung hat. Aber im Prinzip versucht ein Hund immer zuerst einmal auszuweichen, körpersprachlich zu zeigen, ich will das nicht mehr, bitte hör auf. Und das sind eigentlich eher die Einzelfälle. Aber nochmal, unsere Tiere lernen eben auch, damit umzugehen, dass es Leute gibt, die ungewöhnliche Bewegungsmuster haben, die anders riechen, die krabbeln, die vielleicht Stöcke haben, die anders so als quasi der Durchschnitt der Leute ist. Und die lernen, dass das halt auch ganz normal ist. Das ist das Ziel. Und deshalb ist für uns auch schon bei den Welpenkursen dieses, alle Menschen sind freundlich, den Hunden zu vermitteln, was zwar auch oft nicht ganz stimmt, aber wir vermitteln das trotzdem den Hunden, eine Grundlage.
Sophie Fischer, Sie haben mit der Therapieausbildung begonnen, weil Sie selber geritten sind und weil Sie ein besonderes nahe Verhältnis zu Pferden haben dadurch. Sind für Sie andere Tiere genauso fähig, Therapeuten zu sein? Also würden Sie auch mit Elefanten arbeiten? Wären Elefanten auch fähig oder Kamele oder so etwas?
Also Elefanten definitiv nicht, weil ich also den Ansatz vertrete, dass Therapie mit Tieren etwas sein sollte, was man mit Haustieren macht. Domestizierte Tiere, die einfach auch in menschlicher Gefangenschaft einfach annähernd adäquat gehalten werden können. Das ist der große Unterschied zu Wildtieren, die einfach Wildtiere sind und auch bleiben sollen. Also das ist so mein Grundansatz. Aber prinzipiell natürlich, wenn es um Beziehung geht und wenn es um den Kontakt geht, ist auch ein Hund ganz toll geeignet, kann ich mit einer Katze auch wunderbar Kommunikation üben, in Kontakt treten. Der große Vorteil bei den Pferden ist einfach, dass man das Element Reiten dazu hat. Dieses Getragenwerden, dieses Schaukeln, das natürlich auch viel körperlich auslöst und einfach dadurch wieder auf die Psyche, auf die Emotionen wirkt. Aber das ist einfach der große Vorteil, den die Pferde mitbringen. Was auch bei Pferden einfach stark mitspielt, ist diese Größe, dieses Gewicht, diese einfach auch, ja, dass man es mit so einem großen Gegenüber zu tun hat. Also gerade bei Kindern, das Obensitzen auf so einem großen Tier vermittelt einfach sehr viel Selbstbewusstsein, macht einen stark, macht einen selber groß. Und dann habe ich es auch wieder erlebt, dass Kinder, die zum Beispiel gerade mit Aggressivität ein Problem haben oder wo man einfach an diesen Dingen arbeitet, dass es manchmal auch von Vorteil ist, nicht mit einem kleinen Tier zu arbeiten, sondern wirklich mit einem Gegenüber, wo man auch nicht so schnell einen Erfolg in der aggressiven Handlung hat, sage ich jetzt. Ja. Also diese Übergriffe sind natürlich bei den Pferden weniger und das finde ich ist schon ein Punkt, wo es eben auch wieder um den Schutz der Tiere geht im Einsatz in der Therapie, wo ich natürlich mit dem Pferd einen Vorteil habe. Manchmal ist es aber auch wieder sehr passend, mit einem kleineren Tier zu arbeiten, also mit einem Hund zum Beispiel, weil ich da sozusagen wirklich als Mensch, als Vermittler einfach da auch hineingehen kann. Ein Beispiel, das macht es meistens anschaulicher. Ich habe mit einem Buben gearbeitet, der wirklich sehr große Schwierigkeiten hatte in der Kommunikation mit anderen, mit Aggressivität, der einfach sehr viele Schulwechsel auch schon hinter sich hatte, der vom Pferd sich oft auch gefürchtet hat. Also auch sein aggressives Verhalten den anderen gegenüber war einfach aus einer großen Unsicherheit heraus. Das ist ja sehr oft der Fall, wo ich mir dann gedacht habe, gut, in der Arbeit mit Pferden sind auch sehr viele Menschen, die einen Hund haben, so auch ich, einen sehr lieben Hund, der allerdings normalerweise nicht in der Therapie arbeitet, weil ich eben einfach Therapie mit Pferden mache, aber der auch zu dem Moment im Stall war. Und ich habe einfach beobachtet, dass er dem Hund gegenüber sofort sehr imposant und sehr herrisch, befehlerisch aufgetreten ist. Beim Pferd genau das Gegenteil, immer sofort nicht anschauen, nicht so schnell herkommen, also sehr unterwürfig und sehr eigentlich sich fürchtend war. Und wir dann einfach gesagt haben, gut, wir probieren verschiedene Teile in der Stunde aus. Wir probieren einen Teil mit dem Hund aus, wo ich ihn darauf aufmerksam mache. Pass mal auf, du möchtest gern, dass der Hund mitspielt, aber wenn du einfach so aggressiv auf ihn zugehst, dann wird das nicht klappen. Und da sozusagen einfach geübt haben, wie kann er sich selber ein bisschen diese unbewusste Aggressivität, die er da oft ausgestrahlt hat, die eigentlich den Kontakt sofort hat abbrechen lassen zum Hund, wie er da einfach, indem er es anders probiert, indem er einfach seine Körperhaltung, sein Auftreten verändert und da dann zu einem Erfolg gekommen ist, weil der Hund auf einmal mitgespielt hat. Das war was ich in dem Moment mit dem Pferd nicht machen konnte, weil beim Pferd waren einfach andere Themen, andere Inhalte. Da ging es eher darum, wirklich ihm Selbstsicherheit zu geben, ihm zu sagen, was kann man machen, also wie ist es möglich, dass du dich nicht fürchtest, dass man das einfach in kleinen Schritten aufbaut und eher am Selbstbewusstsein arbeiten. Und beim Hund war es so, dass man einfach gesehen hat, okay, man kann einfach dieses Thema Aggression in der Kommunikation mit anderen angehen und ihn ausprobieren lassen und dadurch sozusagen ihm zu helfen, wirklich in der Kommunikation besser zu werden.
Das ist aber ein spannendes Beispiel, denn in diesem Fall wird Ihre eigene Rolle deutlicher. Bisher hatte ich den Eindruck, die Therapie wird hauptsächlich von den Tieren gemacht, weil das Vertrauen eben zum Hund leichter herstellbar ist als zu Menschen, beispielsweise in dem Fall des Mädchens, von dem Sie, Frau Witter, erzählt haben. Hier sind Sie wirklich aktiv gewesen, aktiver als oft in anderen Fällen. Stimmt das?
Aber das ist auch von Situation zu Situation verschieden. Es gibt Kinder, wo ich aktiver dran bin, wo einfach wirklich Sachen geübt werden, gerade was jetzt Kommunikation anbelangt. Ja. Und manchmal geht es aber darum, dass das Pferd das Kind einfach trägt und ihm Sicherheit gibt. Ja. Je nachdem, mit welcher Problematik und welcher Schwierigkeit die Kinder auch kommen. Wenn es einfach um Begleitung geht, um einfach Zuhören, Gespräch, habe ich vielleicht eine passivere Rolle, eben die zuhörende Rolle. Das Pferd hat die tragende Rolle. Wenn es wirklich um Handlungen geht, um Ausprobieren geht, um vielleicht andere Gesprächsmuster auszuprobieren, da habe ich eine sehr viel aktivere Rolle.
Ist es so, dass bei Kindern die Arbeit mit einem Therapeuten, mit einer Therapeutin einfach anders ist als bei Erwachsenen?
Also es ist sicher die Therapie mit Kindern was anderes als mit Erwachsenen, weil Kinder einfach zumindest bis zu einem bestimmten Alter nur sehr eingeschränkt eine zum Beispiel Gesprächstherapie machen können. Sie sind einfach da noch nicht so weit, dass man das wirklich so abstrahieren kann und über Probleme, über innerpsychische Dinge reden kann. Kinder sind einfach sehr im Hier und Jetzt, im Handeln drinnen. Das ist der große Vorteil, den eben da die Tiere auch bringen, dass ich mit den Tieren genau auf dieser Ebene einsteigen kann. Das heißt, ich bin im Hier und Jetzt. Es geht nicht um, wie ist es mir gestern gegangen, sondern wie geht es mir jetzt in diesem Moment. Die Tiere bringen einen ganz starken Gegenwartsbezug einfach hinein, weil auch für sie wichtig ist, was in dieser Sekunde stattfindet.
Ich möchte noch auf den finanziellen Aspekt zu sprechen kommen. Frau Fischer, Sie sind ja hauptberuflich Therapeutin, Sie leben davon. Zwei Ihrer Kolleginnen leben auch davon. Wie geht das? Wer finanziert Ihre Therapie?
Also es ist eine sehr schwierige Frage und ein sehr schwieriges Thema. Es ist so, dass der Verein Emotion ist ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir sind auch ein privater Verein. Privat nicht subventioniert, zwar schon unterstützt durch zum Beispiel den Grund im Otto-Wagner-Spital, den wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Aber die Pferde, die Erhaltung der Pferde, die Ausbildung, die Anschaffung, die Therapiestunden und so weiter müssen eben finanziert werden. Einerseits durch die Beiträge, die die Eltern zu zahlen schaffen. Es sind sehr stark belastete Familien, die wir begleiten. Also gerade wenn einfach da schwere Unfälle im Spiel sind oder Erkrankungen, ist es oft so, dass einfach ein Elternteil nicht mehr arbeiten gehen kann. Oft sind die Eltern aber schon alleinerziehend. Also das alles sind einfach so viele Probleme, die sich da eröffnen. Und da ist die finanzielle Seite einfach auch oft so, dass es einfach den Familien nicht möglich ist, selber für die Therapiekosten aufzukommen. Von der Kasse gibt es auch kaum Unterstützung, weil das einfach ein sehr neues, also für Krankenkassen ein sehr neues, eine sehr neue Therapierichtung ist. Bei uns ist es so gelöst, dass wir einfach versuchen, sehr viel über Sponsoren und über Spenderinnen und Spender einfach die Therapiekosten und die Erhaltung der Pferde sozusagen zu schaffen.
Wer sind Ihre Sponsoren?
Also wir haben verschiedene private Sponsoren, aber auch Firmen, Unternehmen. Also das ist sehr breit gefächert und mittlerweile, wir sind ein junger Verein, es gibt uns seit 10 Jahren erst. Da merkt man schon auch, dass es braucht zum Beispiel um den Beruf der Therapeutin auszuüben, muss ich unglaublich viel auch im Pressebereich machen oder im Sponsoringbereich. Und da einfach versuchen, Leute anzusprechen, Leute zu begeistern, ihnen von dem Projekt und von dem, was man macht, zu erzählen und dann sozusagen, ja, mit denen zusammenzuarbeiten. Und da haben wir großes Glück, dass mittlerweile auch immer mehr Menschen einfach da zu helfen bereit sind.
Helga Witter, wie geht es Ihrem Verein finanziell?
Ähnlich gelagert. Wir sind auch ein gemeinnütziger Verein. Es gibt also hier zwei Richtungen. Das eine und die Leute, die bei uns die Ausbildungen machen. Also wir leben zum Großteil auch von Leuten, die Ausbildungen machen, die wir anbieten. Zum Teil haben wir natürlich auch Sponsoren. Wir haben also verschiedene Tierfuttermittelfirmen. Aber der Hauptfuß, auf dem wir stehen, sind die Ausbildungen, die wir anbieten, weil wir ja auch für unsere Teams, die kriegen eine Aufwandsentschädigung. Die Teams, die also mit einer Basisausbildung in verschiedene Institutionen gehen, da bezahlt das Haus oder das Heim oder die Institution eine Aufwandsentschädigung, die wir nach Abzug eines kleinen Teiles an die Teams weitergeben. Aber im Prinzip wäre es hoch an der Zeit, dass es ein Berufsbild dazu gibt. Und zwar wäre das Ministerium, das ist in dem Zusammenhang das Gesundheitsministerium, sehr gut beraten, hier wirklich aktiv zu werden. Und zum Schutz der Menschen, aber auch zum Schutz der Tiere wäre hier ein Berufsbild sehr, sehr wichtig.
Wie viel kostet eine Ausbildung?
Die Ausbildung bei uns zum Basisteam kostet 750 Euro. Die Ausbildung beim Universitätslehrgang, da ist ja die Veterinärmedizinische Universität die Trägerin, das ist eine zweijährige Ausbildung, ein Studium kostet 6.000 Euro.
Und wie viele Tiertherapeutinnen gibt es?
Wir haben bei unseren Teams jetzt mit Basisausbildung ungefähr 200 Teams im Einsatz.
200 Personen oder?
200 Personen,
plus
ja.
Plus die Tiere.
Plus die Tiere, ja. Also ein Team ist ein Mensch mit einem oder mehreren Tieren. Ja, Sie sehen, ich bin da hartnäckig.
Sophie Fischer, wie viele Pferdetherapeuten und Therapeutinnen gibt es?
Das weiß ich nicht. Die Frage nach der Professionalität und dem Ganzen ist eine sehr schwierige und nicht so leicht zu unterscheiden. Es gibt sehr viele Therapeuten oder mittlerweile Therapeuten, die einen Grundberuf haben, in dem sie auch arbeiten. Wenn ich als Sonderschullehrerin arbeite, ein Pferd immer schon gehabt habe, das sich auch für die Arbeit mit Kindern eignet, kann ich eben dann einfach berufsbegleitend eine Ausbildung machen und arbeite sozusagen auch in der Therapie mit Pferden. Hauptberuflich gibt es sicher nur sehr wenige, weil es eben sehr schwer ist, von diesem Beruf zu leben, wenn ich kein gesichertes Grundeinkommen habe, aus dieser Finanzierungsproblematik. Ja. Das geben prinzipiell tut sicher sehr viele, aber die Frage ist halt, wie viele Kinder betreuen die am Nachmittag, wie viele schaffen die neben ihrem Grundberuf.
Okay, ich bedanke mich bei meinen Gästen, Sophie Fischer und Helga Witter und beim Techniker Gerald Palli. Das war Freak Radio.